Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
Sitzend, liegend oder stehend, Podcast hören geht glücklicherweise in so ziemlich jeder Körperhaltung. Wir in der Echtzeit widmen uns heute allerdings vor allem den Dingen, die im Stehen gemacht werden oder gemacht werden sollten. Ich bin Mandy Schielke. Willkommen.
Da stehen sie mit dem Willen zur Schönheit.
Verstehst du?
Da stehen sie und warten auf den Bus.
Unter Orthostase, Deutsch das Stehen, Stellung, versteht man in der Medizin die aufrechte Körperhaltung.
Ultra-Mini-Wohnung.
Der Alltag findet im Stehen statt.
Ist also wirklich Platz in der kleinsten Hütte?
Die Männer stehen beim Pinkeln und die Frauen. Im Grunde genommen ist die Hocktoilette das Beste überhaupt.
In meiner Chorerfahrung mussten wir immer stehen.
Da stehen sie mit der Lust auf die Zukunft, die jeden Augenblick kommen muss.
Im Stehen heißt es heute in der Echtzeit. Aufrecht zu sein ist ja in vielen Lebenslagen seit jeher ein Vorteil. Weglaufen geht schneller, zupacken auch. Heute wissen wir, gesünder ist es ebenfalls. Und so stehen inzwischen viele Menschen auch am Schreibtisch viel lieber, als dass sie sitzen. Und auch ich bin auf den Beinen hier im Tonstudio vor den Reglern und freue mich auf diesen Podcast im Stehen mit Ihnen. Wir begegnen gleich einem bulgarischen Chor in Berlin. Auch dort wird beim Singen auf aufrechte Haltung geachtet. Trachten können dabei manchmal sogar helfen. Die Idee der Stehtoilette für Frauen interessiert uns und es geht hier in der Echtzeit auch um unfreiwilliges Stehen. Mini-Apartments in Tokio sind nämlich so klein, dass für Sitzmöbel überhaupt kein Platz ist. Im Stehen heißt das Thema unserer Sendung heute. Das Stehen spielt gleich doppelt eine Rolle für Frauen, wenn sie im Theater, im Kino oder am Flughafen eine öffentliche Toilette aufsuchen wollen. Zum einen, weil sich dort häufig lange Warteschlangen bilden, Frauen also erstmal stehend warten müssen. Zum anderen, weil die Sitztoiletten nicht jede Frau ideal findet für die schnelle Erleichterung. Die Produktdesignerin Bettina Möllring beschäftigt sich seit vielen Jahren schon gestalterisch mit Klosetts und Urinalen. Sie ist Professorin an der Kieler Mothesius Hochschule. Hallo, Frau Möllring.
Ja, hallo.
Fangen wir gleich mit den öffentlichen Toiletten an. Das Problem ist für alle sichtbar, weil sich davor eben oft, wie schon erwähnt, lange Warteschlangen bilden. Und für die Frauen ist es erfahrbar. Wieso wird dennoch so selten oder kaum darüber gesprochen?
Ist ein Tabuthema. Also wir wissen zwar alle, dass wir das Gleiche tun, aber wir reden da nicht drüber. Ne? Das gehört noch zu den intimsten Dingen, die wir tun können, und darüber reden wir einfach nicht.
Und wir sollten aber darüber sprechen. Warum?
Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass Männer und Frauen erstmal körperlich anders geschaffen sind. Das heißt, sie pinkeln einfach unterschiedlich. Und dann tun sie das auch noch in unterschiedlichen Orten. Das führt dazu, dass man gar nicht weiß, was da überhaupt passiert. Insofern müssen wir auf jeden Fall darüber reden.
Aber wieso ist es so kompliziert? Klodeckel auf, raufsetzen, fertig.
Also eigentlich ist es ja so, dass in der westlichen Kultur es so ist, dass die Männer stehen beim Pinkeln und die Frauen sich hinsetzen oder hinhocken. Und die Frauen wollen sich aber nicht hinsetzen, weil sie denken oder weil auch tatsächlich die Toilette verschmutzt ist oder dass sie unhygienisch ist.
Wie kann man das denn besser gestalten? Sie haben ja schon verschiedene Vorschläge für spezielle Urinale, für Frauenurinale gemacht. Können Sie mal beschreiben, wie sowas idealerweise aussehen müsste?
Naja, also mein allererstes Projekt war so, ich gehe von der Boden, einer Hocktoilette aus, und dann gibt es da Griffe, die mir helfen, in die Hocke zu gehen oder wieder auszustehen aus der Hocke oder mich da auch zu halten. Für die Leute, die das nicht können. Ne? Das ist ja auch eine Frage, ob man auch aufgrund von Kleidung, ob man sich richtig hinhocken kann.
Also Hocktoilette bedeutet, wenn wir es uns richtig vorstellen wollen, da ist eine Öffnung im Boden und man hockt sich quasi darüber, hält sich an seitlich irgendwie fest, damit man das nicht irgendwie alles aus der Körperkraft stemmen muss.
So ist es, genau.
Kennt man ja so ein bisschen von französischen altmodischen Klos.
Ja, genau. Also im Grunde genommen ist die Hocktoilette das Beste überhaupt. Also es ist sowohl physisch gut, also in der Hocke, zu sein. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es eigentlich auch das Hygienischste ist, weil man eben keinen direkten Kontakt mit dem Körper hat zu diesem Objekt. Und die Hocktoiletten, das Design von denen ist ja uralt. Also da ist einfach nichts passiert in der Zwischenzeit und da hätte eben sehr viel passieren müssen. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, dass die Wasserspülung ganz anders funktioniert. Wir haben andere Oberflächen in Keramiken. Also da könnte was passieren, aber das Hockklo ist ja irgendwie auch ausgestorben mittlerweile. Ne?
Und Sie haben eben etwas entwickelt, was so ähnlich aussieht wie eine Öffnung, wie ein Becken auf dem Boden und daneben quasi wie Flügel, Elemente, wo man drauf stehen kann. Und wie funktioniert das dann mit der Zielsicherheit?
Das ist tatsächlich ein Urinal an der Stelle. Also das heißt, das ist kein Klo, sondern das ist nur zum Urinieren gedacht. Und so ist es auch gestaltet. Das heißt, wir haben ein sehr tiefes Becken und dafür ist es aber nicht so lang, wie es vielleicht sein könnte oder sollte, wenn es eben als Toilette auch benutzt werden könnte. Und dann habe ich da so einen aufsteigenden Rand gestaltet dazu, sodass die Gefahr, dass Rückspritzer zurückkommen, deutlich geringer ist. Zusätzlich gab es eine Kooperation mit der Fachhochschule in Gelsenkirchen und die haben damals auch ein spezielles Siphon entwickelt, sodass auch durch diese kleineren Durchmesser dann auch Toilettenpapier durchgehen kann. Also das heißt, es ist eigentlich ein Hockurinal für Frauen.
Und ein Kompromiss könnte ja dieses Wandurinal sein, das Sie auch entworfen haben. Das ist sozusagen eine geneigte Kloschüssel, auch aus Keramik, geneigt zur Nutzerin hin, an der Wand befestigt. Ich selbst habe mal so eine ähnliche Erfahrung gemacht an einem Rastplatz in der Schweiz. Das ist dann zwar aus Edelstahl gewesen, aber ich war auch ganz überrascht, weil ich erst gar nicht wusste, was ich damit machen sollte. Und dann merkte ich, dass das eigentlich sehr bequem ist, diese Neigung. Und das Becken war auch entsprechend groß. Und Sie hatten es vorhin auch erwähnt, dass durch so Spültechniken und so weiter auch gar nicht so dieses unhygienische Gefühl irgendwie aufkommt.
Also es gibt sehr, sehr wenig schöne Toiletten. Das ist mal das Erste. Dann ist es ja auch ein Ort, wo wir uns entkleiden, also wo wir auch schutzlos werden. Umso mehr brauchen wir auch das Gefühl von Sicherheit. Und dann ist aber Sicherheit häufig dann im öffentlichen Bereich auch vandalensicher. Irgendwie kommt dann da zusammen. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie haben da eine Toilette gesehen, die aus Edelstahl ist, das ist ja meistens ein Material, das man nicht so anheimeln findet. Was wir eigentlich brauchen, ist wirklich eine komplett neue Kultur, dass auch also erkannt wird, das sind wichtige Orte, die Toiletten, und dass es wirklich komfortable, schöne, angenehme Orte sind.
Aber wie komfortabel ist man, wenn man, also so ein bisschen kommt einem dabei ja auch eine Bequemlichkeit abhanden.
Das ist richtig. Wenn man nach Japan schaut zum Beispiel, die haben dort ganz normale Toiletten in den öffentlichen Bereichen und da haben sie allen Komfort. Also da können sie sich waschen lassen, da gibt es Toiletten, die also immer wieder neu gereinigt werden. Dort wird sowieso ständig dafür gesorgt, dass die Toilettenbereiche sauber sind. Also natürlich wäre es schön, es gäbe öffentliche Toiletten für Frauen, wo sie sich hinsetzen können. Das können sie aber nicht. Und dann ist mein Ansatz, dass ich sage, okay, was ist die nächstbeste Lösung? Wobei ich auch sagen muss, ich finde das Hinhocken eigentlich die angenehmste Position. Aber da gibt es sehr viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, nö, das möchte ich nicht. Das finde ich nicht gut. Kann aber natürlich daran liegen, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit diesen ollen Dingern, die halt normalerweise installiert sind.
Nun ist ja die Diskussion mittlerweile hierzulande auch schon ein bisschen weiter und wir sprechen über Unisex-Toiletten. An einigen kulturellen Einrichtungen in Berlin etwa gibt es das bereits. Meinen Sie, das könnte Ihrem Anliegen irgendwie weiterhelfen?
Ja und nein. Also erst einmal finde ich das ganz gut, dass es Räume gibt, wo nur Frauen sein können oder sein sollten oder sein dürfen. Aber dann ist der Ansatz auf jeden Fall gut mit den Unisex-Toiletten, weil es zumindest mal eine Annäherung gibt. Aber das Problem mit den Sitztoiletten hat man dann noch nicht gelöst für die Frauen. Insofern, es muss ein anderes Objekt her für die Frauen. Das wird uns nicht nützen.
Vielleicht ein Objekt, das die Bedürfnisse der Männer und der Frauen gleichermaßen erfüllt und so man der Idee auch eines Frauenurinals ein Stück näher
kommt. Also mein Ansatz war, dass ich von dem Herrenurinal ausgehe und das so verändere, dass das auch Frauen benutzen können. Also die Idee wäre, dass es eigentlich auch Urinale geben könnte, die sowohl von Frauen als auch von Männern benutzt werden. Dann hätte man dann zumindest so eine Art Gleichgewicht geschaffen.
Gleichberechtigung auch in Sachen Erleichterung. Da muss ein anderes Objekt her, sagt Ulrike Möhring, Professorin für Produktdesign in Kiel. Sie entwirft Steh- und Hocktoiletten für Frauen. Es gibt wenige Tätigkeiten, die moderne Menschen in der westlichen Welt nicht aufrecht auf den Beinen unterwegs machen. Kaffee trinken, telefonieren, lesen. Nun ist Bewegung natürlich gesund, aber wer es übertreibt mit der Gleichzeitigkeit der Dinge, bewirkt das Gegenteil. Beim Essen, im Stehen und Gehen ist das jedenfalls so. Nun gibt es in Toronto glücklicherweise immer mehr afghanische Schnellrestaurants, die Gerichte für unterwegs anbieten und sehr gesund sein sollen. Denn zum Hinsetzen bleibt in dieser Stadt nur wenig Zeit. Uranus Mahmoudi weiß mehr.
Ich habe vor eineinhalb Jahren meine Hobbys zu meinem Beruf gemacht. Ich koche gerne, das schmecken meine Gäste auch. Manchmal stehen die Leute draußen vor meinem Laden, sogar Schlange. Die meisten holen ihr Essen ab und gehen wieder. Die Menschen in Nordamerika haben nicht die Gewohnheit und auch keine Zeit, lange in einem Restaurant zu sitzen.
Le Manuri ist der Besitzer des Silk Road Kebab House, einem Schnellrestaurant in Downtown Toronto. Deutsch hat er vor über 40 Jahren gelernt, beim Studium in Hamburg. Seine Familie war damals noch in Afghanistan. Nach der sowjetischen Invasion flohen seine Eltern und seine drei Schwestern nach Kanada. Nachdem er 20 Jahre in Deutschland als Kommunikationstechniker gearbeitet hat, ist er ihnen gefolgt. Jetzt betreibt er ein Kebabhaus in der Bay Street, einer der Hauptschlagadern der Stadt. Drei Flachbildschirme zeigen das Menü, die Küche ist offen. Ein Mitarbeiter grillt Fleisch. An der Wand hängt ein Foto der riesigen Buddha-Statuen, die Taliban zerstört haben. Die Einrichtung ist funktional, schnörkellos. Zu Nuris Kunden gehört heute Tamila Day. Sie steht an dem Tresen, der sich an den Erkern der Fensterfront entlang schlängelt.
Ich habe das vegetarische Gericht bestellt, Reis und Tofu. Ich komme aus Nigeria und studiere hier. Am afghanischen Essen gefällt mir besonders der Reis. Der ist ganz anders als bei uns zu Hause. Die Textur ist ganz anders. Er ist anders gewürzt.
Le Manuri ist nicht der einzige Afghane in der Innenstadt von Toronto, der den Kanadiern afghanisches Essen serviert. Über 15 Restaurants gibt es mittlerweile in der Innenstadt. Die meisten afghanischen Schnellrestaurants liegen aber außerhalb, in der sogenannten Greater Toronto Area. Die Metropolregion ist fast 10-mal so groß wie Toronto selbst. Hier liegen etwa Mississauga, Pickering oder Whitby.
Ich arbeite im Maimana. Uns gibt es seit 6 oder 7 Jahren. Das Geschäft läuft gut. In 3 oder 4 Tagen eröffnen wir eine Filiale in Whitby. Afghanisches Essen ist sehr beliebt in der Region Toronto. In Ontario, eigentlich in ganz Kanada.
Sagt Bustan Ali Wahidi, der Manager eines Schnellrestaurants in Pickering. Woher dieser Boom kommt, habe ich den kanadischen Food-Journalisten Suresh Doss per Mail gefragt. Doss beobachtet für das Magazin Toronto Live oder den Food-Channel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks CBC die kulinarischen Trends in der Stadt. Die afghanische Küche hatte er im Visier, seit das erste Restaurant aufgemacht hat. In seiner Antwort schreibt er:
Afghanen leben schon seit Jahrzehnten in Kanada, aber erst jetzt öffnen sie Restaurants. Das erste nennenswerte Restaurant war Bamiyan Kebab. Seit fast 20 Jahren besuche ich gelegentlich eine ihrer Filialen. Aber erst in den letzten 5 Jahren sieht man Dutzende von Afghani-Läden in Scarborough Nord, Toronto und Mississauga. Alle haben selbst gebackene Fladen und Kebabs auf afghanischen Reis im Menü. Trotzdem unterscheiden sie sich, denn jeder mariniert sein Fleisch selbst und teilweise sehr raffiniert.
Tatsächlich sehen die Speisekarten der Läden ähnlich aus. Gegrilltes Rind, Hähnchen- und Lammfleisch, aber auch immer vegetarische und vegane Gerichte. Le Manuri bietet auch gedämpfte Teigtaschen mit Hackfleisch und einer Tomatensauce an.
Afghanische Küche hat sehr viel zu bieten. Sie ist stark beeinflusst von der Seidenstraße. Deswegen habe ich mein Restaurant auch Silk Road genannt. Wir haben Einfluss aus China, wie gedämpfte Teigtaschen, aus Indien, die verschiedenen Korma. Kebab heißt in Griechenland Souvlaki. Afghanisches Essen ist Multikulti, so wie Kanada.
So verbinden sich in Kanada plötzlich ganz andere Eindrücke mit dem Land, das seit Jahrzehnten in den Nachrichten vor allem als Krisenregion vorkommt. Die Schülerin Horia Abasi, die in einem der Lokale jobbt, glaubt, dass die afghanische Küche an diesem Image etwas ändern kann.
Es ist ja ganz klar, dass Afghanistan ein wirklich sehr schlimmes Image hat, wegen all der Dinge, die dort passieren. Aber ich glaube, wenn die Leute in unseren Laden kommen, werden sie sehen, wir sind einfach friedliche Menschen.
Keine Zeit, um sich hinzusetzen. Uranus Mahmoudi hat für uns die schnelle afghanische Küche in Toronto ausprobiert. Und hier in der Echtzeit läuft heute alles im Stehen, die sinnvolle, aufrechte Haltung. Und jetzt besuchen wir einen Chor, einen bulgarischen Chor. Singen geht im Stehen nämlich viel besser. Wer ein bisschen damit vertraut ist, der weiß um Dinge wie Atem und Stütze. Ulrike Jährling hat den Frauenchor Bulgarian Voices Berlin besucht und nimmt uns jetzt gleich nochmal mit hin. Hallo Ulrike.
Hallo Mandy.
Gesungen wird also im Stehen. Was hat dich darüber hinaus am Frauenchor Bulgarian Voices Berlin interessiert?
Naja, ich wollte auch ein bisschen was von der Kultur mitkriegen. Ne? Das Singen war natürlich mein erstes Interesse, aber was wissen wir über die bulgarische Community in Berlin? Weißt du da was?
Also ich denke jetzt so an Spezialitätenrestaurants in Spandau, ja. So sehr von vorgestern, das gebe ich zu. Und ja, so Balkanbeats in der U-Bahn.
Ja doch, aber dann hört es vielleicht auch schon ein bisschen auf. Mein Plan war jedenfalls, ich gehe in die Chorprobe und danach mache ich dann Interviews. Aber schon draußen vor der Tür begann die Kommunikation.
Also eigentlich, ihr könnt jetzt anfangen zu reden. Hier sind schon ein paar Mädels, ihr könnt schon anfangen.
Bulgaren verspäten sich manchmal.
Bulgaren verspäten sich.
Ja. Aber Lisa ist halb Bulgarin, sie verspätet sich nicht. Hier ist 100% deutsche Frau. Verspätet sich auch nicht.
Nein. Ach, das heißt, die anderen sind noch nicht da. Wir sind noch kleine. Ja.
Also alle stehen vor der Chorprobe und warten und du bist schon direkt angekommen im Mix der Kulturen.
Das hört man, glaube ich. Wir springen jetzt mal direkt zum Einsingen. Die Stimme wird also aufgewärmt. 13 Frauen müssen wir uns vorstellen, auf der Stuhlkante jetzt erstmal sitzend, wohlgemerkt. Und Borjana Velichkova, die Chorleiterin, am Klavier. In meiner Chorerfahrung mussten wir immer stehen, die dürfen alle sitzen.
Kommt, das kommt. Jetzt dürfen, weil danach wird es viel anstrengender sein. Okay.
Ja, und da sind wir dann auch mittendrin in der musikalischen Arbeit schon im Stehen dann tatsächlich.
Ist das da eigentlich so eine ganz eingeschworene bulgarische Gemeinschaft im Chor oder sind die Frauen auch offen für andere Frauen mit anderer Herkunft oder mit gar keinem Migrationshintergrund oder Vordergrund?
Sie sind sehr, sehr offen. Es sind vielleicht auch gerade mal die Hälfte bulgarische Frauen im Chor. Es ist eher so, dass die Bulgarinnen auch andere anlocken und integrieren. Es sind viele Nationen im Chor versammelt und eine der deutschen Sängerinnen hat auch da mal versucht, mir diesen Zauber von Bulgarian Voices Berlin zu erklären.
Weil das hat mich total geflasht.
Was ist das, was da flasht?
Das ist diese Kraft, dieses Pure, dieses Archaische, das, was so von ganz tief innen kommt. Und gerade in diesem Chor auch diese Harmonien, die da entstehen. Das sind Klangwelten, die sich da öffnen. Wenn man das erste Mal hört und man ist nicht damit aufgewachsen so, dann ist man wie in einer anderen Welt. Total faszinierend.
Kleiner Eindruck für uns, was das für eine Klangwelt ist. Auf jeden Fall keine zarte, ne? Sehr viel mehr Brust- als Kopfstimme. Dass diese Art von Singen wirklich Kraft verleihen kann, das bestätigt auch die Chorleiterin.
Ich sage ehrlich, dass viele Mädels sind hier gekommen, manche als Therapie, weil die brauchen diese Energie. Andere einfach diese Technik zu lernen. Also genau diese Musik, ich arbeite an Charakter von diesen Mädels und nach einiger Zeit, die sind total anders.
Also hier bitte nicht fein, hier bitte schön auch mal ordinär oder
Ja, genau.
Ist es auch eine Art, die Sehnsucht zu stillen hier?
Absolut. Also ich bin total dankbar an alles, was Deutschland mir gegeben hat und überhaupt diese Gelegenheit, genau hier in Berlin so tolle Leute aus verschiedenen Ländern zu treffen. Das hätte nicht passieren in Bulgarien. Auf keinen Fall. Wegen Sehnsucht nach Bulgarien. Ich habe hier meinen Bulgaren und das sind meine Chöre.
Ja, und dann habe ich auch mal bei den Sängerinnen nachgefragt und tatsächlich ist das eigentlich für alle so, dass der Chor wirklich eine Art Zuhause ist, so ein-, zweimal in der Woche. Ansonsten, ja, leben sie aber einfach hier, wie wir alle. Anni zum Beispiel arbeitet als Chirurgin, Ekaterina bei einem Stadtrundfahrtenunternehmen und Velina hat ihr BWL-Studium gerade fertig und eine feste Stelle.
Ich bin vor 6 Jahren nach Deutschland gekommen und mein Ziel war eigentlich, mich hier in Deutschland zu integrieren. Und ich habe eigentlich das Bulgarische so ein bisschen zur Seite gelegt und ich wollte mich eher mit internationalen Leuten mischen, mit Deutschen. Und dann habe ich vor 3-4 Jahren den Chor entdeckt und meine Welt hat sich verändert, weil Family sozusagen, meine bulgarische Welt. Und ich kann jetzt nicht weg davon.
Der Chor als Familie, einem Ort, um sich zu besinnen, nicht nur im Gesang, sondern auch kulturell.
Ja, und Familie ist wirklich das Wort, was es trifft, würde ich sagen. Nun wollte ich ja auch ein bisschen noch was rausfinden, hatte ich versprochen, in Sachen bulgarischer Community in Berlin. Immerhin diesen Tipp hier hatte Emina für mich, die Tochter der Chorleiterin.
Es gibt bulgarische Diskos natürlich für Ältere.
Wie alt bist du?
Ich bin 15 Jahre alt. Aber ich weiß von Freunden, dass es bulgarische Partys gibt.
Du weißt es nur von Freunden.
Genau. Genau, ich weiß das von Freunden. Das sind eigentlich meistens deutsche Partys, wo bulgarische Musik nur gespielt wird. Und nicht bulgarische Folklore, sondern so andere Popmusik, die halt nicht so auf diesem Niveau ist, auf dem normalen.
Okay, Musik für Ältere, also ab 20 in diesem Fall vermutlich. Da höre ich also raus, die Bulgarian Voices Berlin gehen eher nicht auf diese Partys.
Ja, das war ganz schön, eben dieses Wort Niveau von der Tochter der Chorleiterin. Ja, natürlich ein Anspruch, ne? Man kann diese Balkan-Partys wunderbar googeln, also findet man sofort, per Facebook kann man sich Einladungen schicken lassen. Wer denn möchte, wird schnell fündig. Bulgarische Restaurants wollte ich mir noch empfehlen lassen vom Chor, erfuhr aber, nur die Bulgaren, die kochen eigentlich viel lieber zu Hause, schmeckt besser. Und ganz fix war dann auch eine Einladung ausgesprochen von Velina und Ekaterina, die haben gerade eine WG gegründet im Wedding und dort haben sie auch direkt 2 bulgarische Läden vor der Haustür zum Einkaufen. Verwundert nicht, denn der Wedding ist sozusagen die bulgarische Ecke in Berlin hier.
Hallo?
Hier ist Ulrike.
Okay, 8. Etage.
Hi!
Deutsche Frau kommt zu spät.
Perfekt für bulgarische Frauen.
So, das klingt ja jetzt schon wieder sehr gut gelaunt und dann hast du auch noch kochen gelernt. Wieder im Stehen, so eine Tätigkeit, ja?
Ich habe nicht kochen gelernt, denn für Gäste gibt's strenge Regeln.
Die Gäste in Bulgarien, die dürfen nicht mitmachen.
Ja, eigentlich.
Die dürfen nur sitzen und nur zuschauen.
Oder stehen und zuschauen. Oder stehen. Ja, ich habe mir aber alles gemerkt. Vielen Dank hier an Kati und Velina. Es gab Banica, da wird bulgarischer Joghurt mit Schafskäse und Soda vermengt, das Ganze dann im Blätterteig eingerollt und im Ofen gebacken. Dazu gab es Schopska-Salat und ich habe natürlich diesen Küchenmoment genutzt, um noch ein bisschen mehr zu erfahren. Lisa war zum Beispiel auch gekommen, Lisa Morgenstern, die in Sachsen aufgewachsen ist, also Postmigrantin ist und mir von ihrer bulgarischen Großmutter erzählte. Lisa ist ja Chormitglied bei den Bulgarian Voices Berlin, aber eben auch erfolgreiche Komponistin. Und zusammen gibt es da jetzt spannende Crossover-Projekte. Und eigentlich ist Lisa auch viel beschäftigt, aber wenn es Banica gibt, sagt sie, dann kommt sie natürlich. Lisa hat auch die Musik aufgelegt, die wir hier im Hintergrund hören. Und vielleicht abschließend zum Thema im Stehen. Wir haben dann noch übers Tanzen gesprochen. Gehört zu jedem bulgarischen Fest dazu. Folklore, Tänze können wirklich alle. Da gelten keine Ausreden. Ich bin aber dann nicht mehr so lange geblieben.
Ich habe auf den Bildern vom Chor gesehen, dass die Frauen da zum Teil in sehr traditionellen folkloristischen Kostümen auftreten, die Bulgarian Voices Berlin. Also irgendwie so ein bisschen auch aus der Zeit gefallen, weil die Frauen selbst klingen ja super modern. Hast du dazu noch irgendwas in Erfahrung bringen können?
Habe ich und dabei habe ich auch direkt was gelernt.
Wie steht ihr zu diesen Kostümen?
Also Kostüm ist schon mal ein schwieriges Wort.
Schlecht. Ich wollte ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, soll ich die Frage noch mal besser stellen? Ja, doch.
Wieso? Gut, wenn du dich jetzt gestraft fühlst.
Also meine traditionelle Tracht habe ich, glaube ich, von der Großmutter und das ist Tradition. Es sieht verdammt schön aus und es gehört einfach zu diesen Klängen optisch dazu. Das kann man nicht auseinandernehmen.
Es gäbe also nie einen Auftritt mal eben hier in Jeans.
Nee, nein, niemals.
Man muss die Musik spüren, man muss die Musik sehen können. Und die Trachten gehören einfach zu der Musik, zu diesem Gefühl von Bulgarien.
Und Lisa, in Roskilde natürlich dann auch.
Ja, auch beim Roskilde Festival werden die Trachten dabei sein. Ich habe mal das Wort Esoterik-Blusen gehört, wo ich auch dachte, aui, wir stellen das überhaupt nicht in Frage, das gehört einfach dazu. Wir fühlen uns damit auch stolz. Punkt.
Ja, und so klingt das dann, wenn die Sängerin von Bulgarian Voices Berlin zusammen mit Lisa Morgenstern auf der Bühne stehen. So klang es schon in der Elbphilharmonie in Hamburg und so, wie wir gehört haben, wird es auch im nächsten Jahr klingen auf dem Roskilde Festival in Dänemark. Ulrike Jährling, danke für diese Einblicke und das bulgarische Berlin.
Hat mir Freude gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Relativ extreme Probleme täuschen darüber hinweg, dass nicht alle verdienen, was sie kriegen. Und Sieger werden immer nur siegen, bis sie endlich Langeweile kriegen. Wandel muss in Händen von Wütenden liegen. Doch die Wut ist irgendwo im Regal liegen geblieben und niemand hört auf zu fliegen. Niemand hört auf zu fliegen.
Sklaven des Wachstums.
Öl in ihre Ketten.
Aufgezwungene Träume.
Aufgezwungene Träume.
Greifen nach den Betten.
Greifen nach den Betten.
Sklaven des Wachstums.
Sklaven des Wachstums.
Öl in ihre Ketten.
Öl in ihre Ketten.
Ich muss mit nackten Fingern auf die Leibeigenen zeigen.
Ist mir egal. Ist das normal? Ist heute verkaufsoffener Sonntag? Ist morgen Zuckerfest? Ist da oben jemand? Es ist schwer, ein Gott zu sein. Es ist soweit. Es ist kompliziert. Es ist, was es ist.
Die Echtzeit mit alles im Stehen. Pinkeln, essen, singen. Da haben wir jetzt schon viel drüber nachgedacht und geredet. Was wir noch nicht vertieft haben, ist die Frage: Wie ist es eigentlich, wenn Stehen gar keine Wahl ist, man also unfreiwillig steht, stehen muss? Wenn ein Zimmer beispielsweise so klein ist, dass sich gar kein Platz für Sitzmöbel darin finden lässt. In Japan betrifft dieses Phänomen nicht nur einzelne Zimmer, sondern ganze Wohnungen. Alltag im Stehen. Udo Schmidt hat Ultra-Mini-Apartments in Tokio besucht.
Ah, Moin, was ist?
Saki öffnet die Tür. Sie ist zu Hause, sie hat auf uns gewartet. Zu Hause, das heißt in Sakis Fall, leben auf ganzen 9 Quadratmetern. So groß oder klein ist ihre Ultramini-Wohnung, auf die die 26-Jährige, das sagt sie jedenfalls, ganz stolz ist. Für mich ist es genügend Platz. Klar, es ist eng, aber auf diesem begrenzten Raum Zeit zu verbringen, ist für mich inzwischen so etwas wie ein Hobby geworden. Ist also wirklich Platz in der kleinsten Hütte? Saki lächelt, dreht sich in ihrem Wohnzimmer um, das circa 2 Quadratmeter groß ist, faltet aus einer Art Kunststoffring einen Stuhl. Und setzt sich. Platz? Na klar. Hier ist der einzige kleine Schrank, hier die Kochecke. Meistens bin ich in diesem kleinen Wohnzimmer. Der Alltag findet im Stehen statt. Und über allem thront dann noch ein Hochbett. Schlafen muss Saki schließlich auch. Makler Keisuke Nakama hat die Wohnung vermittelt. Er betreibt im Auftrag von Investoren mehrere Häuser mit solchen Ultra-Mini-Wohnungen. Früher habe er auch so gewohnt, sagt er, und wirkt dabei nicht ganz glaubwürdig. Die jungen Leute hätten jetzt auch ganz andere Ansprüche.
Die jungen Menschen von heute leben seit ihrer Geburt im Überfluss und legen keinen Wert auf eine große Wohnung, die von Tokio weit weg ist. Sie investieren Zeit und Geld lieber für sinnvollere Dinge. 55.000 Yen, etwa 450 Euro, zahlt Saki für die Nähe zum Bahnhof und den dadurch kurzen Arbeitsweg. Nur gut 30 Minuten braucht sie für die Fahrt zu ihrem Arbeitsplatz. Sho zahlt auch 55.000 Yen, aber seine Wohnung, einige Kilometer entfernt, sieht anders aus. Ist nicht ganz so ordentlich hier, sagt der 28-Jährige und weist darauf hin, dass es eben eine Jungswohnung sei. Jede Ecke ist ausgenutzt, um Hemden oder Jacken aufzuhängen. In der Ultra-Mini-Küche stapeln sich die Packungen von Trockennudeln und Tütensuppen. Ich versuche, nichts mehr auf dem Boden liegen zu lassen wie früher. Ich hänge alles auf. Die Wohnung erzieht mich so gesehen zur Ordnung. Sho arbeitet in einer Internet-Werbeagentur, einem Start-up in Tokio. Klar, sagt er, irgendwann wolle er aus diesem Winzheim wieder raus, aber erst einmal müsse er Geld verdienen.
Nicht sehr behaglich, diese Ultra-Mini-Apartments, aber sie erziehen immerhin zur Ordnung. Wenn kein Platz ist für Sitzmöbel, wohnen im Stehen. Udo Schmidt hat sich super kleine Behausungen in Tokio zeigen lassen.
Sie haben es geschafft. Sie feiern ihren Grenzübertritt in den Westen.
Brüder. Eine Hörspielserie von Sebastian Hocke.
Ja, heute hören Sie die zweite Folge unserer neuen Radioserie. Wir reisen zurück in den Sommer 89, irgendwo nach Brandenburg. Als sein großer Bruder Timur plötzlich vor Sonny steht und ihn zum spontanen Aufbruch drängt, hat der noch keinen Schimmer, wohin die Reise geht. Unterwegs bemerkt er, wie klein das Land ist, in dem er lebt.
Den Walkman hat er mir damals geschenkt. Zu Weihnachten, als er von der Trasse kam, hat 700 Mark gekostet im Osten. Und dazu die Kassette von Joy Division, Unknown Pleasures. Ich weiß noch, wie meine Mutter mit ihm gemeckert hat. Bist du wahnsinnig? Das verdient ja manch einer gar nicht. Den habe ich damals mitgenommen nach Prag. Den und die Vase.
Sommer 89. Tausenden DDR-Bürgern gelingt die Flucht über die ungarische Grenze. Und immer mehr Bürger besetzen die bundesdeutschen Botschaften im Ausland.
Mit ihren Wagen fahren DDR-Flüchtlinge so nah wie möglich an die Grenze und stellen sie schließlich auf Parkplätze.
Mein Auto hier, das muss ich da lassen. Das Einzige, was ich mitnehme, ist diese Sache hier. Hab alles zurückgelassen, ich kann nicht mehr.
Gegenwärtig seien etwa 150.000 bis 200.000 DDR-Bürger mit einem Ferienvisum in Ungarn. Die Bürger, die sich seit Wochen in der bundesdeutschen Botschaft in Budapest aufgehalten haben, sind heute in Nürnberg.
Insgesamt sind seit Öffnung der ungarischen Grenze etwa 22.600 DDR-Bürger in den Westen gekommen.
Unterwegs nach Prag 2019. Erste Etappe mit dem Auto nach Dresden.
Ich habe zugeguckt, wie er eine kleine Reisetasche packt. Und ich stand daneben mit meinem und Papas Anzug unterm Arm. Mutti und Fadi hat er einen Zettel geschrieben. Sind unterwegs, Timur. Hat er geschrieben. Die Dimension wurde mir erst viel später klar. Eben als mir unterwegs einfiel, dass ich noch den Fernseher laufen hatte. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie unsere Eltern nach Hause kommen, wie sie im Wohnzimmer stehen, im blauen Licht und rufen nach mir.
Aus den Akten des zuständigen Volkspolizeikreisamtes.
15. September 1989. Die Eltern des Beschuldigten geben an, weder von den Plänen ihres Sohnes gewusst, noch Kenntnis darüber zu haben, dass der jüngere Bruder des Beschuldigten in Überlegungen und Ausführungen des Fluchtplans involviert gewesen wäre. Als sie gegen 21.30 Uhr nach Hause kamen, fanden sie die Wohnung verwaist vor. Zur selben Zeit meldet ein ABV, ein Spediteur vermutet einen Zwischenfall, da der Fahrer des Lastwagens ausgesprochen zuverlässig und seit vielen Stunden überfällig war.
Ich habe manchmal gedacht, ich weiß gar nicht so wirklich, wer mein Bruder ist. Also, war. Im Sommer 89 haben wir oft zusammen Kaffee getrunken und er hat geraucht. Ich kam mir ungeheuer erwachsen vor. Ich kam immer mit den Kaffeetassen raus und, ja, also bevor er dann den LKW im Betrieb wieder abgeliefert hat. Aber an dem Tag stand er bei uns kein W50. Auch nicht sein Wartburg. Ich habe ihn gefragt, wo ist denn dein Auto? Hat er nichts gesagt. Aber ich erinnere mich an den Blick, ja, wie von einem, der sich ertappt fühlt.
Die Tage sehen im September oft noch aus wie im Sommer. Aber im Schatten riechen sie schon nach Herbst. Ich stelle mir vor, wie das an diesem 15. September war. Auf dem elterlichen Hof, unter der Eiche, hat sich der Herbstgeruch mit dem von feuchten Wänden und von Öl vermischt. Öl vom B50, Timurs LKW, den er 1989 fährt, für eine kleine Spedition am Rand der Stadt.
Hauruck, wir fahren mit dem nächsten Zug. Oder stellen uns an die Straße. Und wir trampen nach Kremenchuk. Unsere Barrikade ist die Trasse. Jetzt, wo ich das schreibe, muss ich wieder schmunzeln über den nächsten Bären, den du mir aufgebunden hast. Total besoffen habt ihr den W50 genommen und dann ging's raus in den Wald durch tiefen Schnee mit lauter Musik und zwischen den Bäumen durchs Gelände. Tanzen im Schnee zu, wenn ein Mensch lebt. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Und dann denke ich an das, was Lutz mir über dich erzählt hat. Warum hast du mir nie etwas gesagt? Ich weiß noch, wie ich am Bahnhof unter der Anzeige nach Dresden Hauptbahnhof stehe und denke, hä, Nanu, wir fahren nach Dresden? Ich hielt das für Urs weit weg. Und da hat er mich ausgelacht.
Timo?
Ja. Und gesagt, dass gar nichts Urs weit weg ist in diesem Land. In dem Moment habe ich begriffen, die DDR ist so klein, dass man an einem Tag komplett durchfahren kann. Auf dem Weg nach Dresden ist mir dann aufgegangen, so schnell kommst du nicht nach Hause zurück.
Im nächsten Echtzeit-Podcast geht's weiter mit Brüder. Falls Sie die erste Folge verpasst haben oder schon weiterhören wollen, können Sie das tun auf deutschlandfunkkultur.de/Echtzeit. Wie die Echtzeit können Sie die Serie dort auch als Podcast abonnieren. Die Ausgabe im Stehen ist jetzt zu Ende. Danke fürs Zuhören. Ich bin Mandy Schielke. Bis zum nächsten Mal.